Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind bei der Osterausgabe von Wirtschaft mit Weißbach. Wir sind komplett unabhängig und auch werbefrei. Wenn Sie mögen, schicken Sie uns Ihr Feedback und natürlich auch Themenvorschläge. Wir versuchen, die dann zu behandeln. Erreichbar bin ich und mein Team unter kontakt@wirtschaftmitweißbach.de oder über LinkedIn.
Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
Das Interview der Woche ist mit Alexander von zur Mühlen. Er ist Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank und CEO für alle Regionen außer den USA und England. Wir haben über Deutschland, die Investitionen von deutschen Unternehmen, China, Indien und vieles mehr gesprochen. Danach schauen wir auf Italien, denn interessanterweise wächst das Land erstaunlicherweise stärker als Deutschland. Warum das so ist und wie nachhaltig dieses Wachstum ist, habe ich mit Christian Schulz, dem stellvertretenden Chefvolkswirt für Europa bei der Citigroup, besprochen. Und die Investition ist Bayer. It's not for the faint-hearted, aber könnte durchaus interessant sein.
Unser heutiges Interview.
Es gibt eine neue Wachstumsprognose für 2024 für Deutschland. Die führenden Institute, die Wirtschaftsforschungsinstitute, die trauen der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr nur noch ein Mini-Wachstum zu. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2024 nur noch um 0,1% zulegen, also quasi stagnieren. Allerdings sind sie für 2025 deutlich optimistischer. Ich habe mit Alexander von zur Mühlen, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und verantwortlich für Asien, Middle East, Europa und Afrika, gesprochen. Meine erste Frage war, ob er denkt, dass wir in Deutschland eine Wirtschaftskrise haben oder vielleicht doch eher eine Identitätskrise. Lassen Sie uns reinhören. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir wollen auf Deutschland gucken und Sie sind natürlich als CEO der Deutschen Bank ja prädestiniert darüber, den Puls zu führen. Die Stimmung der Deutschen, ist das eher eine Identitäts- oder ist es wirklich eine Wirtschaftskrise, die wir momentan haben? Es ist ja eine sehr unsichere Gemengelage.
Ja, in der Tat. Ich glaube, wenn man mal die Parameter nebeneinander legt, muss man sagen, die Bandbreite war selten so groß. Was ich damit meine, ist, ich glaube, das Stimmungsbild in der Bevölkerung ist tendenziell schlecht. Demgegenüber steht dann ein DAX, der ein Allzeithoch erreicht hat und extrem fest ist. Und dann haben wir die Wirtschaftstreibenden, die Unternehmer, die, ich sag mal, wahrscheinlich irgendwo dazwischen sich im Augenblick aufhalten. Ich sehe, wenn man auf die Daten schaut, keine Wirtschaftskrise. Ich sehe in der Tat große Herausforderungen. Fakt ist, dass Deutschland in letzter Zeit nicht gewachsen ist. Wir müssen auch feststellen, dass uns eher als Nachzügler innerhalb der G7 seit geraumer Zeit aufhalten. Aber deswegen die Übersetzung zu finden, Deutschland sei einmal mehr der kranke Mann Europas, ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Denn es gibt auch Indikatoren, die man nicht außer Acht lassen darf. Beispiel, der Anteil der Erwerbstätigen war noch nie so hoch in Deutschland wie zum heutigen Zeitpunkt. Generell ist Arbeitslosigkeit kein sehr präsentes Thema, eher im Gegenteil. Und in dem Zusammenhang haben wir dann natürlich ein relativ schwaches Wirtschaftswachstum, womöglich sogar eine leichte Schrumpfung in 2024 vor uns. Aber wenn ich mir dann die letzten Frühindikatoren und IFO-Geschäftsklimaindex der letzten Tage anschaue, dann merken wir, dass die Kurve hier aufwärts gerichtet ist als abwärts gerichtet. Sprich, auch die Unternehmenden sehen hier eher eine sich verbessernde Situation als in einer sich verschlechternde. Insofern würde ich es in der Tat genauso sehen. Wir haben es eher mit einer Identitätskrise als mit einer Wirtschaftskrise zu tun. Jetzt müssen wir aber allesamt, dazu gehören wir Wirtschaftstreibenden, genauso wie die Politik, sicherstellen, dass diese Identitätskrise nicht zu einer Wirtschaftskrise wird, weil natürlich diese Abstrahlung und auch das sich selber gegebenenfalls schlecht reden zu Schwierigkeiten führt. Und wir sollten stattdessen eher entschlossen an die individuellen Themen angehen, die wir als Unternehmen, als Private, als Politiker ansteuern und verbessern müssen.
Meinen Sie mit Identitätskrise auch, dass sich das Land im Grunde genommen ja auch verändert, Stichpunkt Zuwanderer, und viele da irgendwie nicht hinterherkommen? Also so eine Art von, was wir schon mal als Debatte hatten, dass Teile der Bevölkerung mit der sich verändernden Welt nicht zurechtkommen?
Das ist sicherlich ein Phänomen, was wir auf globaler Basis feststellen müssen. Und da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, die in diese Richtung geführt haben. Wir haben sicherlich in Deutschland auch ein paar Spezifika. Also natürlich sind Themen wie Inflation und ein Krieg, der vor der eigenen Haustür wütet, Themen, die Menschen beschäftigen. Wir haben als Deutschland, und da sind wir dann auch beim Thema Geopolitik, sicherlich ein paar sehr verstörende Elemente die letzten Quartale gehabt. Also Sie kennen diese Gleichung mit den vier Säulen, die das Wirtschaftswachstum in Deutschland überproportional beflügelt haben in den letzten 10 Jahren. Das war die hohe Sicherheit, also die NATO-Mitgliedschaft, die Freundschaft zu den USA im Hinblick auf Sicherheit. Das war die günstige Energie, allen voran aus Russland, die uns einen Standortvorteil gegeben hat. Das war das günstige Geld der Europäischen Zentralbank. Zwischenzeitlich war es sogar mal günstiger als günstig, nämlich mit negativen Zinsen versehen. Und wir hatten einen extrem guten Zugang zu China als den am stärksten wachsenden Markt in der Welt. Und innerhalb von wenigen Quartalen sind von diesen vier Säulen einige entweder verschwunden oder zumindest markant geschwächt oder mit einem Fragezeichen versehen worden. Und das verstört sicherlich Individuen wie auch Wirtschaftstreibende.
Hat es auch zur Folge, dass Wirtschaftstreibende ihre Investitionsentscheidungen verändern, sowohl im Inland als auch im Ausland? Was machen ihre Kunden?
Also wenn ich mal auf die Industrieunternehmen, Dienstleistungsunternehmen mit internationaler Aktivität schaue, dann würde ich zusammenfassend sagen, erstens, und das ist eine wichtige Aussage, Globalisierung ist nicht am Ende. Ich glaube, diese Geschichte, es ist eine Mehr, dass Globalisierung auf dem Rückweg sich befände. Globalisierung ist nur komplizierter geworden, weil der Faktor Geopolitik einfach jetzt fest in unseren Gedanken und Entscheidungsprozess mit eingearbeitet werden muss und natürlich das Leben nicht leichter macht. Aber was machen unsere Unternehmen, was machen unsere Kunden? Erstens, sie investieren weiter. Das gilt insbesondere für die europäischen und die deutschen Unternehmen. Sie investieren weiter im Ausland. Sie investieren einen Tacken differenzierter und diversifizierter als in der Vergangenheit. Also diese Stichworte Lieferketten-Diversifikation, natürlich auch die Nutzbarmachung von stärker wachsenden neuen Absatzmärkten sind ein relevantes Thema. Nennen Sie es China plus eins oder wie auch immer die Begrifflichkeiten, die gewählt werden wollen, einem zusprechen. Natürlich haben wir dadurch noch einen höheren Aktivitätsradius, insbesondere in Südostasien, wo viele Produktionsstätten aufgebaut bzw. in solche investiert wird, um eine Diversifikation hervorzurufen. Aber es ist nicht ein Umtopfen von A nach B, sondern es ist wirklich eine Ausweitung, weswegen ich auch eher mehr Globalisierung im Augenblick sehe, eben als Resultat dieser Lieferketten-Differenzierung und Diversifikation, als dass es jetzt eine Umkehr dazu gegeben hat. Im Übrigen ist das auch mit Daten nicht zu untermauern, dass es weniger Globalisierung gibt. Im Gegenteil, das IWF bestätigt das auch.
Sie verantworten ja auch das Geschäft in Asien. Es ist für viele deutsche Zuhörer relativ fern. Man hört sehr viel, dass China nicht läuft, dass China so wichtig ist für den deutschen Markt. Wie sehen Sie denn die Situation vor Ort und auch die Verquickungen zur deutschen Wirtschaft?
Also richtig ist natürlich, dass China mit seinen eigenen Herausforderungen im Augenblick zu kämpfen hat. Jetzt könnten wir als Einschub geben, wir haben gerade darüber geredet, dass wir in Europa auch einige Elemente haben, die wir hier bearbeiten müssen. Aber wenn wir aufs Jahr 2023 zurückblicken, dann ist der Umstand, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit etwas mehr als 5% gewachsen ist, jetzt wahrlich kein tragisches Indiz. Es gibt viele Plusse und viele Minusse, also Elemente, die weniger funktionieren, natürlich insbesondere durch die Effekte aus dem Immobilienmarkt begleitet. Aber es gibt auch einige Elemente, in denen die chinesische Wirtschaft sehr stark wächst. Wenn ich mir dann deutsche Unternehmen anschaue, die im Rahmen von Direct Foreign Investments auf Rekordniveau im Jahr 23 mit 12 Milliarden Euro sich in China sehr wohl weiter investiert haben, schaue, kann ich auch durchaus sehen, dass das Verständnis hoch ist, dass China nicht nur die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, sondern auch absehbar die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bleibt. Im Übrigen mit immer noch höheren Wachstumsraten als die USA, obgleich China in der Tat seine die vorgenannten Schwierigkeiten hat und nicht mehr so wächst, wie wir das in der letzten Dekade gesehen haben.
Manch einer sagt ja, Indien sei das neue China, aber Menschen tendieren ja dazu, immer die Vergangenheit zu extrapolieren in die Zukunft und quasi was Neues zu finden, was genauso sein soll wie die Vergangenheit. Wie sehen Sie denn die wirtschaftlichen Aussichten und gibt es dort massives Investment von deutschen Unternehmen?
Das gibt es in der Tat. Man muss aber auch in der Tat sagen, Indien ist nicht das neue China. Die DNA der beiden Wirtschaftsräume unterscheidet sich doch ziemlich signifikant. Ich glaube, Indien war in den letzten Jahren, bleibt in den nächsten Jahren insbesondere im Dienstleistungssektor eine absolut stark wachsende Macht. Im Hinblick auf Produktionskapazitäten und Infrastruktur ist es zum jetzigen Zeitpunkt kein Substitut für China und wird es auch absehbar nicht bleiben. Es ist ein weiterer sehr großer Markt, vereinfacht gesagt, der bis zum Ende dieses Jahrzehnts wahrscheinlich auf ein Gesamtbruttoinlandsprodukt von 7 Billionen US-Dollar wachsen wird. Das ist, entspricht ungefähr einer Verdopplung vom heutigen Startpunkt aus. Und wird damit dann auch zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt hinter den USA und China aufsteigen.
Schauen wir nochmal ins Inland, also nach Deutschland. Sie sind ja im stetigen Kontakt mit Kunden. Was sind denn die größten Themen, die Sie mit den Kunden besprechen, auch vorausblickend ins Jahr und vielleicht auch in die nächsten Jahre? Ist das Geopolitik oder ist das die Wirtschaft oder ist das beides?
Also es ist sicherlich spiegelbildlich zu dem, was wir eingangs sagten. Das heißt, dass die Geopolitik sehr wohl als zusätzlicher Treiber des Entscheidungsprozesses hinzugenommen wird und entsprechend natürlich auch zu einer Unsicherheit und einer Verkürzung der Investitionshorizonte insgesamt führt. Die wesentlichen Schlagworte, wenn ich das zusammenfasse, die ich von den Unternehmern, insbesondere auch vom Mittelstand höre, werden jetzt wenig überraschend sein. Allen voran ist es der Fachkräftemangel, der interessanterweise wirklich über alle Industrien hinweg einen signifikanten Teil der Energie absorbiert und natürlich auch dann die Standortsicherung Deutschlands ein Stück weit in Frage stellt, wenn wir hier nicht eine Verbesserung sehen werden. Wir haben das Überthema der Bürokratie und der Regulierung, die ebenfalls oft genannt werden. Ich möchte aber auch sagen, dass es ist ja durchaus mittlerweile üblich geworden, dass man sehr stark auf die Politik schimpft. Hier sollte man aber auch sagen, dass es positive richtungsweisende Maßnahmen gibt. Gerade am Ende letzter Woche haben wir ein ja kleines, aber immerhin symbolisches Fiskalpaket verabschiedet gesehen in Berlin. Nein, das ist nicht wettbewerbsfähig mit einem IRA in den USA, aber es deutet doch zumindest darauf hin, dass die Koalition sehr wohl versteht, dass eine pro-wirtschaftsorientierte Politik vonnöten ist. Und mit diesen Maßnahmen können wir auch diesen Duktus, dass in Deutschland doch alles schlecht wäre, hoffentlich sehr schnell überarbeiten, ad acta legen. Das Thema Digitalisierung wird häufig genannt. Damit ist sicherlich auch das Thema Infrastruktur und digitale Infrastruktur gemeint. Ich möchte auch sagen, ich sehe viele Unternehmen, viele mittelständische Unternehmen, die in dem Segment New Tech wirklich ganz hervorragende Genetik und Opportunität an den Tag legen und auch international absolut wettbewerbsfähig sind. Wichtig ist natürlich, denen auch einen entsprechenden Rahmen innerhalb des Landes zu geben, um da weiter vorangehen zu können. Und dann das andere Überthema der letzten 24 Monate ist natürlich das Thema der Energieversorgung. Auch hier möchte ich sagen, die Politik hat ehrlich gesagt einen hervorragenden Job gemacht in Deutschland in den letzten 2 Jahren, um die Energiesicherstellung im Land zu gewährleisten. Wir erinnern uns alle an die initialen Horrorszenarien, die nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ausgelegt worden sind, im Sinne von im Winter müssen wir alles frieren. Das ist hervorragend in den Griff gekriegt worden. Was die Unternehmer jetzt kümmert und auch kümmern muss, ist nicht so sehr, ist die Energie da oder ist sie nicht da, sondern was sind die strukturellen Kosten von Energieversorgung, insbesondere für die energieintensiven Industrien in Deutschland, um zu rechtfertigen, dass weitere Industrieinvestitionen im Inland sinnhaft sind und eben nicht in andere Lokationen überführt werden müssen. Und ich glaube, auf diesen Punkt ist es sehr wichtig, dass die Wirtschaft gemeinsam mit der Politik und auch notwendige Investitionen, die in erneuerbare Energien noch nötig sind, möglichst schnell vorankommt, damit wir hier die Signalsetzung an die Unternehmer, an die Entscheider, an die Investoren positiver Natur geben können.
Sie als Bank werden das ja sowohl von der Finanzierungsseite, aber auch von der Beratungsseite begleiten. Sehen Sie denn da momentan die Weichenstellung richtig gestellt? Und ist die Nachfrage nach Investitionen in genau diese erneuerbare Energie oder die Net-Zero-Welt groß genug?
Also wir sehen enorm hohen Bedarf. Wir sehen noch höheres Interesse. Sprich, Kapital steht zur Verfügung. Es steht zur Verfügung seitens der Banken direkt. Es steht auch zur Verfügung seitens Investoren im Inland und aus dem Ausland. Ich werde häufig angesprochen von den großen Investoren im Mittleren Osten, in Asien, auch in den USA, die in die Transformation in Europa und insbesondere in Deutschland investieren möchten. Ich glaube, hier ist das bremsende Element ist dann eher das Thema Bürokratie und Lancierung von inkrementellen Projekten in der Tat. Ein weiterer Punkt, der uns hier ein Stück weit zurückhält, ist sicherlich auch das Nichtvorhandensein von Einheitlichkeit innerhalb des europäischen Raums, also Stichwort Bankenunion, Stichwort Kapitalmarktunion. Wir sind hier in Europa noch zu zerklüftet. Und das führt natürlich auch zu einer geringeren Attraktivität als Kapitalmarkt. Ein Thema, das sicherlich wir als Finanzindustrie, aber auch zunehmend die politischen Vertreter sich ins Hausaufgabenheft schreiben. Ich glaube, es ist von extremer Bedeutung, dass wir hier relativ schnell Fortschritte erreichen, um die grundsätzliche Investorenverfügbarkeit auch mit dem Bedarf an Kapital zusammenzubringen.
Noch eine kurze letzte Frage zur Rolle Deutschlands zwischen den USA und China, beziehungsweise auch innerhalb von Europa. Das hat ja auch damit was zu tun, wie wir wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen. Welche Rolle hat Deutschland Ihrer Meinung nach gerade in dieser geopolitischen unsicheren Welt?
Also Deutschland hat natürlich, das ist die Ausgangssituation, eine schwierigere Position, dadurch, dass es ein Land ist, was extrem starke wirtschaftliche Verflechtungen mit beiden Partnern hat, also den USA wie auch China. Das ist aber zeitgleich eine Stärke. Und ich möchte auch sagen, das ist etwas, was wir als Deutschland oder als Europäer insgesamt noch besser verstehen sollten. In Asien, in China zieht die Marke Deutschland, zieht das Made in Germany immer noch. Unsere Produkte sind immer noch von höchster Qualität. Die Brands sind gefragt. Und in einer Welt, die geopolitisch schwieriger ist und womöglich nach den US-Wahlen noch schwieriger wird, ist es insgesamt ein Wettbewerbsvorteil, ein Unternehmen zu sein, das in Europa beheimatet ist. Das gilt für uns als Deutsche Bank übrigens ganz genauso. Und deswegen möchte ich diese Sorge rund um Geopolitik, die wir alle in uns tragen, eher als einen Wettbewerbsvorteil und eine Chance auch für uns verstehen. Wichtig ist, und das ist dann eher der Aufruf Richtung Politik, wir müssen als Europa hier auch geeinter sein. Wir müssen auch stärker mit einer geeinten Stimme international auftreten, um wirklich als ein autarker und eben mit einer Stimme sprechender, nachhaltig verlässlicher Partner gegenüber allen Parteien, also USA wie auch China, gut aufgestellt zu sein.
Herr von Zumühlen, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
Ich danke.
Made in Germany ist also weiterhin international gefragt und angesichts der vielfältigen geopolitischen Herausforderungen könnte Europa sogar ein Standortvorteil für Unternehmen sein.
Der Blick auf Italien.
Während die Perspektiven der deutschen Wirtschaft eher kritisch sind, geht es in Italien deutlich bergauf. Die italienische Wirtschaft ist laut dem Nachrichtendienst Politico im letzten Quartal 2023 um 0,5% gewachsen. Der positive Trend dürfte sich auch weiterhin fortsetzen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, erwartet ein Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 von 0,7%. Was steckt hinter dem Wachstumsschub? Ich habe mit dem stellvertretenden Chefvolkswirt für Europa, Christian Schulz, bei der Citigroup gesprochen. Vielen Dank, Herr Schulz, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir wollen heute ja über Italien sprechen, nicht nur wegen der Feriensaison und wegen Ostern, sondern auch, weil das Land erstaunlich stark wächst in diesem Jahr, stärker als Deutschland. So, was ist da los?
Es ist überraschend, muss man sagen. Wir waren deutlich skeptischer für Italien für 2024, als es jetzt aussieht, auch schon 2023. Es gab eine ganze Reihe von Gegenwinden für Italien. Natürlich die gestiegenen Zinsen, die Italien besonders hart treffen sollten aufgrund der hohen Staatsverschuldung. Das Ende der Tourismuserholung, nicht des Tourismus natürlich, aber sondern der Tourismuserholung nach der Pandemie. Und vor allem auch das Ende der extrem expansiven Fiskalpolitik, hätten wir gedacht, führt dazu, dass sich das italienische Wachstum schnell abkühlt. Es scheint aber, dass diese Gegenwinde einfach nicht so stark sind und dafür gibt es neue Rückenwinde, die wir vielleicht unterschätzt haben, die nicht nur dazu führen, dass das Wachstum nicht so schnell runtergeht, sondern dass es wahrscheinlich sogar stark bleibt, zumindest für eine ganze Weile.
Welche Rückenwinde sind das denn? Das ist wirklich ja interessant, weil die Eurozone besteht ja aus so vielen unterschiedlichen Wirtschaften. So was treibt Italien an?
Es sind eine ganze Reihe von Faktoren, die aus unserer Sicht eine Rolle spielen, warum Italien, also der neue Rückenwind. Der erste ist zunächst mal der Arbeitsmarkt. In Deutschland, in anderen nordeuropäischen Ländern wird geklagt, dass nicht genug Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Das ist in Italien und in den meisten Ländern Südeuropas noch nicht der Fall. Die Arbeitslosigkeit ist zwar viel, viel niedriger, als sie es war, aber sie ist immer noch etwas erhöht, sodass Unternehmen Arbeitnehmer finden, der Lohndruck nicht so hoch ist. Und dazu kommt, dass der Arbeitsmarkt auch nicht nur sozusagen als Flaschenhals ausfällt in diesen Ländern, sondern auch eine Art positiven Kreislauf auslöst. Denn je mehr Leute in den Arbeitsmarkt eintreten, weil es Job gibt, weil es höhere Löhne gibt, desto mehr Leute zahlen in die Sozialsysteme ein, desto mehr Leute zahlen Steuern, verbessern dadurch die fiskalischen Aussichten, desto weniger Leute nehmen auch Geld aus den Wohlfahrtssystemen. Das heißt, auch die Ausgaben des Staates gehen dadurch runter. Das verbessert die Schuldentragfähigkeit, erlaubt dem Staat weiter die Wirtschaft zu stimulieren, zumindest ein gewissen Grad. Und dadurch entsteht ein positiver Zyklus, den wir in Nordeuropa einfach deswegen nicht haben, weil mehr Arbeit hier bedeutet höhere, also bei ohnehin schon niedriger Arbeitslosigkeit, dass das Lohnwachstum und damit die Inflation und die Zinsen weiter steigen. Wir haben da einfach Flaschenhals. Das ist also einer der ganz wesentlichen Rückenwinde. Es gibt aber natürlich weitere.
Und welche sind die weiteren? Ist unter anderem das Thema erneuerbare Energien auch ein Faktor, der Italien treibt? Ich meine, die Sonne scheint ja sehr viel und die Anrainerstaaten sind ja auch gerade sehr stark darin, erneuerbare Energien auszubauen.
Tatsächlich war einer der Gegenwinde, den wir erwartet hatten, die Energiekrise, die natürlich auch ein Industrieland wie in Italien ähnlich trifft wie Deutschland. Aber tatsächlich vielleicht aufgrund der günstigeren Voraussetzungen für erneuerbare Energien, insbesondere Sonne, hat es Italien da vielleicht leichter, diese Transformation zu machen. Natürlich kostet diese Umrüstung auf Erneuerbare viel Geld und da liegt auch ein Vorteil für Italien. Denn das europäische Geld fließt nun. Dieses Next Generation EU-Programm kommt jetzt erst so richtig ins Rollen. Italien bekommt mehr als 5% vom BIP an EU-Fördergeldern, die in den nächsten Jahren ausgegeben werden müssen und die das ohnehin starke Wachstum im Bausektor in Italien weiter antreiben werden. Also das ist sicherlich der zweite Rückenwind, der sich noch verstärken wird, nämlich die EU-Gelder, die jetzt in größerem Maße fließen werden, ausgegeben werden und zu Investitionen führen werden.
Ist Italien denn auch interessant für private Investoren und nicht nur für die öffentliche Hand? Weil sonst hört sich das wieder an wie eine typisch europäische Geschichte. Die Subventionen gehen in den Süden und kein Mensch weiß, was damit passiert.
Absolut. Natürlich Subventionen bürgen immer das Risiko, dass sie sozusagen in die falschen Kanäle oder dass sie kein nachhaltiges Wachstum schaffen, obwohl es in Europa natürlich viele, viele Beispiele gibt, dass sie auch tatsächlich nachhaltig, man muss nur nach Osteuropa schauen, wie positiv sich das da alles entwickelt hat, zumindest wirtschaftlich. Auch das mag natürlich im Süden weiter der Fall sein. Aber auch für die Privatwirtschaft hat sich vieles geändert. Man muss sich nur vor Augen führen, dass die ersten 10 Jahre des Euros Deutschland der kranke Mann war, die Massenarbeitslosigkeit hatte, das niedrige Lohnwachstum und letztlich sozusagen daran gearbeitet hat, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, während es im Rest von Europa gut ging, die Löhne stark stiegen und dadurch Wettbewerbsfähigkeit verloren ging. In der zweiten Dekade des Euros von 2010 war es dann umgekehrt. Deutschland hat die Früchte der harten Arbeit geerntet, war wettbewerbsfähig, hat Jobs geschaffen und aber auch etwas höheres Lohnwachstum erlebt in der Dekade. Während es im Süden natürlich aufgrund der globalen Finanzkrise und der Eurokrise abwärts ging, Massenarbeitslosigkeit, auch dort niedriges Lohnwachstum, Wettbewerbsfähigkeitsverbesserungen, Bemühungen und so weiter. Und vielleicht ist ein Teil dessen, was wir jetzt einfach erleben, eben die Früchte dieser harten Anpassung, durch den der Süden, Italien, Spanien, Portugal und so weiter gegangen sind. Sie haben Wettbewerbsfähigkeit gewonnen und man kann das tatsächlich auch sehen. Normalerweise ist die italienische Wirtschaft sehr stark abhängig von der deutschen. Die deutsche liegt im Moment da nieder. Insofern würde man eigentlich erwarten, dass die italienische auch Probleme hat. Aber es scheint eine gewisse Entkopplung zu geben, ungewöhnliche Entkopplung zwischen dem italienischen Industriewachstum und dem deutschen.
Ja, welche Industrien laufen denn in Italien gut? Wenn man an Italien denkt, denkt man ja vor allem an Tourismus, vielleicht noch an Mode, aber soweit, das war es dann irgendwie, ne?
In der Tat, was insbesondere den Tourismus angeht, sind die hohen Wachstumsraten der letzten Jahre wahrscheinlich jetzt passé. Die Erholung nach der Pandemie ist jetzt komplett. Wir sind alle einmal wieder im Urlaub gewesen, mehrfach wieder im Urlaub gewesen. Noch mehr wird da nicht kommen. Vielleicht in anderen südlichen Ländern, Spanien, Portugal, ist da noch mehr zu holen. Aber in Italien denken wir, dass die Erholung dort vorbei ist. Ich glaube, die wesentliche Industrie, an der vieles hängt in Italien, ist eine völlig uncharakteristische, nämlich der Bau. Wir haben in Italien einen Anstieg der Investitionen seit der Pandemie von 20% gehabt. In Deutschland ging es um 5% nach unten. Und das lag im Wesentlichen am Bau, und zwar im Wesentlichen an diesem Superbonus, wo in Italien die Regierung Renovierungen am Haus, energetische Renovierungen fördert mit Steuergutschriften. Und diese Steuergutschriften gehen darüber hinaus, was man selbst dafür ausgegeben hat. Deswegen eben Superbonus. Dadurch hat der Bausektor eine Extremkonjunktur erlebt. Das wird jetzt zurückgefahren, dieses Programm. Wie gesagt, wird jetzt ersetzt im Prinzip durch das Next Generation EU, durch die EU-Gelder. Das heißt, der Sektor kann wahrscheinlich weiter davon profitieren. Und wir sehen auch, dass die Stimmung im italienischen Bausektor trotz des Endes dieses Superbonus immer noch auf Rekordniveau ist. Während wenn man in den deutschen Bausektor schaut, ja eher Depression herrscht. Also das scheint im Moment die große Industrie in Italien zu sein. Und das wird dann aber wahrscheinlich auch auf andere Sektoren, die damit zu tun haben, ausstrahlen.
Es ist erstaunlich, dass der Bausektor trotz der hohen Zinsen der EZB so gut läuft. Allerdings bei hohen Zinsen müssten wir auch über die hohe Verschuldung Italiens sprechen. Als die EZB die Zinsen so schnell angezogen hat, kamen ja sehr schnell wieder Kritiker daher und sagten, oh, in Italien, das kann nicht gut gehen, wir kriegen die nächste Schuldenkrise. Wie sehen Sie das denn?
Das war auch unsere Erwartung. Man muss aber bei Italien, und das wissen wir alle, trennen zwischen der Verschuldung des privaten Sektors und der Verschuldung des staatlichen Sektors. Was den privaten Sektor angeht, muss man sagen, dass diese harte Phase nach der globalen Finanzkrise genutzt wurde von vielen Unternehmen und auch von privaten Haushalten, Schulden zu reduzieren und sozusagen die Bilanzen zu säubern. Und tatsächlich sind italienische Firmen, italienische Haushalte in die Pandemie und die Zinserhöhung der EZB in den letzten 2 Jahren in wahrscheinlich besserer Verfassung reingegangen als die deutschen Unternehmen und Haushalte, die natürlich eine lange Phase von sehr, sehr niedrigen Zinsen genossen haben und unter anderem zum Beispiel einen Bauboom bzw. einen Immobilienboom hatten, der zumindest, vielleicht nicht im Aggregat, aber zumindest bei einzelnen Unternehmen, bei vielen einzelnen Haushalten eben zu wesentlich schlechteren Bilanzen geführt haben. Also insofern kann Italien mit den höheren Zinsen leben und sie gehen ja auch schon wieder runter. Insofern ist das Risiko da nicht so besonders groß. Das Problem ist der Staat. Und das ist ein Problem, was uns auch skeptisch macht langfristig für Italien. Das ist eins von 2 wesentlichen Problemen. Das andere wesentliche Problem ist die Demografie. Der Staat in Italien ist natürlich hoch verschuldet. Das nominale Wachstum langfristig in Italien wird vielleicht 3% sein. Das heißt, man kann sich, wenn man sozusagen primär Ausgaben des Staates finanziert über Steuern, nur maximal 3% auch Zinsen leisten. Und selbst mit den gefallenen Zinsen in letzter Zeit sind wir da weit drüber. Das heißt, den Schuldenstand zu stabilisieren oder sogar zu reduzieren, kann nur über Primärüberschüsse wie in der Vergangenheit geschafft werden. Und ob die italienische Regierung den Willen haben wird, das zu machen, ist die eine große Frage. Und die andere große Frage ist, was ist eigentlich das Potenzial der italienischen Volkswirtschaft? Im Moment sieht das alles sehr gut aus, weil immer mehr ältere Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt strömen, länger dort bleiben. Aber die italienische Bevölkerung schrumpft. Sie schrumpft schnell. Und anders als zum Beispiel in Deutschland gibt es auch kaum nennenswerte Einwanderung, die schrumpfende heimische Bevölkerung ersetzt. Und das reduziert das langfristige Potenzial. Und da wird es dann eben noch schwieriger, diese öffentlichen Schulden tatsächlich abzubauen. Also langfristig bleiben wir da weiter skeptisch. Aber diese Sonderkonjunktur, wenn man so will, kann sich jetzt durchaus noch ein paar Jahre halten.
Vielen Dank, Herr Schulz.
Vielen Dank, Frau Vesper.
Das Investment der Woche.
Es gibt Investitionsstrategien, bei denen man die am schlechtesten gelaufenen Aktien sucht und dann auf diese setzt. Frei nach diesem Motto haben wir heute uns Bayer ausgesucht. Bayer ist nämlich die mit Abstand am schlechtest gelaufene Aktie im DAX, wenn man sich das letzte Jahr anschaut. Die große Frage ist natürlich, lohnt es sich einzusteigen? Auf Englisch gibt es ein Sprichwort, it's not for the faint-hearted. Das kann man salopp übersetzen, dass das wohl nur etwas für mutige Investoren ist. Denn diese dramatische Talfahrt der Bayer-Aktie hat gleich mehrere Gründe. Das größte Problem dürfte die Unsicherheit über die Kosten der vielen Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat sein. Das ist das Düngemittel, was Bayer über Monsanto mit eingekauft hat vor ein paar Jahren. Und bis heute hat das Unternehmen bereits Milliarden für die Beilegung zahlreicher Klagen aufgewendet. Und noch ist kein Ende absehbar. Darüber hinaus schleppt der Konzern seit der Übernahme des US-Konzerns Monsanto einen riesigen Schuldenberg mit sich herum. Und obwohl diese Übernahme bereits 2018 abgeschlossen wurde, hat Bayer in der Zwischenzeit praktisch keine Fortschritte beim Abbau des Schuldenbergs gemacht. Aber inzwischen gibt es zumindest an dieser Stelle gute Nachrichten, denn der seit einigen Monaten amtierende neue Vorstandsvorsitzende Bill Anderson hat bereits wichtige Schritte auf den Weg gebracht, um Bayer wieder auf die Erfolgsspur zurückzubringen. Der Markt spekuliert unter anderem seit Monaten, ob nicht eine Möglichkeit, dies zu schaffen, eine Aufspaltung der Firma sein könnte und ein Teilverkauf von Sparten. Hören wir mal rein in ein Interview von Anderson mit CNBC von Anfang März, was er dazu sagt.
The idea of a breakup has that appeal of, you know, creating pure play companies, which makes a lot of sense. But it's also important to start with where we are. And where we are is we have these three great businesses with a lot of innovation happening, but we also have four key challenges that limit our flexibility. And we've got to tackle those challenges. We've got to put all the management, leadership, and frankly, the focus of the people squarely on that. And we think that's the best way forward. And we have a period of 2 to 3 years of sort of rejuvenation of the company, at which point we'll have the flexibility to take whatever structural measures we think are most appropriate.
All right, but give me a better sense then as to why for the next 24 to 36 months, and as you say, it's not never, but it's the next 24 to 36 months, this is the best way to go, instead of perhaps saying, well, let's sell consumer health, which is a very strong business, for example.
Yeah, well, let me give you one example. One of the challenges we face is an inordinate amount of bureaucracy, and that bureaucracy gets in the way of Bayer people being able to get their job done every day, being able to serve the farmers, serving consumers. It gets in the way of innovation, and we have an opportunity to radically change that. We have a system we call dynamic shared ownership. It's essentially putting 95% decision making in the hands of the people doing the work. This has been tried and tested in a number of leading companies in other industries, and we have an opportunity to bring this to Bayer. But it's an all-hands-on-deck exercise. It's a total change in approach. It puts customers in the center. It puts innovation in the center. We can't do that and at the same time be breaking the company into pieces.
Investoren brauchen also ein bisschen Geduld, aber diese könnte sich auszahlen. Damit wünsche ich Ihnen allen erstmal ein schönes Osterfest und vielleicht auch schöne Ferien. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinhören.